Du kennst das sicher. Du wachst morgens auf, greifst direkt nach dem Handy und noch bevor du so richtig bei Sinn bist, bootet dieses absolut gnadenlose Programm in deinem Kopf.
Oh ja, dieses ständige Ich muss was tun.
Genau, du musst den Tag nutzen, deine Ziele manifestieren, irgendwie effizienter arbeiten. Du willst die beste Version deiner selbst werden und vielleicht sogar im Vorbeigehen noch die Welt ein Stück besser machen, weißt du?
Es ist halt der absolute Grundrhythmus, nach dem wir heute alle funktionieren.
Absolut.
Also die Idee, dass Stillstand quasi Rückschritt bedeutet und wir das Universum durch unsere Willenskraft formen müssen, das durchdringt ja wirklich alles von der modernen Arbeitswelt bis hin zu diesen ganzen spirituellen Ratgebern.
Und genau deshalb breiten wir heute für dich einen tiefen Tauchgang in eine Sammlung von Texten aus, die all das, also wirklich alles, komplett in die Luft jagt.
Das kann man so sagen.
Diese Dokumente, die unter dem Namen Arcanum zusammengefasst sind, verweben lurianische Kabbala, tiefe Gnosis, Astrologie und hermetische Prinzipien. Und sie stellen unsere Vorstellung von Erfolg und Weltverbesserung einfach völlig auf den Kopf.
Ja, die Kernaussage ist wirklich extrem provokant.
Genau, nämlich, dass wahre Macht eben nicht im Machen liegt, nicht im Eingreifen, nicht im Optimieren, sondern die ultimative Macht liegt im absoluten Nichtstun, also im furchtlosen Ertragen des Vakuums.
Und wir tauchen hier in ein philosophisches Gedankenexperiment ein, das vor wirklich gar nichts Halt macht. Diese Texte nehmen etablierte Weltreligionen auseinander, wissenschaftliche Paradigmen und auch unsere tiefsten Überzeugungen über Gut und Böse.
Wobei wir hier, das ist mir wichtig, direkt am Anfang zu sagen, völlig neutral bleiben.
Richtig, wir bewerten das nicht.
Völlig kontraintuitiv zu allem ist, was uns jemals beigebracht wurde. Also okay, lass uns das mal aufdröseln.
Gerne. Der Autor spricht ja gleich zu Beginn vom sogenannten Gnadenprotokoll des 21. Jahrhunderts.
Ja, und er erklärt die gesamte Idee der Manifestation für offiziell tot. Das fand ich schon krass.
Es ist ein kompletter alchemischer Paradigmenwechsel. Also früher war Alchemie, ob nun im Labor oder im eigenen Geist, jahrtausende lang die Kunst der Transformation durch den menschlichen Willen.
Man nimmt metaphorisches Blei, strengt sich extrem an und erzwingt quasi das Gold.
Genau. Aber das Arcanum sagt nun, dieser Versuch, das Universum durch bewusste Manifestation oder dieses ständige positive Denken biegen zu wollen, das ist eine gigantische Illusion.
Es entlarvt das ja regelrecht als eine direkte Verlängerung des Egos.
Absolut. Solange du als dieser Manifestator auftrittst, der unbedingt ein bestimmtes Ergebnis im Außen will, leistest du in Wahrheit massiven Widerstand gegen das, was im jetzigen Moment überhaupt ist.
Du zementierst also die Illusion, dass dir akut etwas fehlt.
Richtig. In der Kabbala wird dieser Zustand der endlosen Dopaminjagd, also dieses ständige Haben-Wollen, der Sephirot Malkut zugeordnet. Das ist die unterste Ebene des Lebensbaums.
Und der Text spitzt das ja drastisch zu. Die sagen, die wahre Arbeit beginnt erst, wenn der Manifestator in dir komplett kollabiert.
Dass, wenn jeglicher Widerstand gegen die Realität aufgegeben wird, öffnet sich überhaupt der Raum für das, was wirklich passieren soll.
Das wird im Text an einer Stelle fast schon satirisch auf die Spitze getrieben, fand ich. Da ist dieses fiktive Dokument abgebildet, das Certificate of Accomplishment zum Master of the Vacuum.
Ah ja, der Meister des Vakuums.
Genau. Und dieses Zertifikat bekommt man angeblich erst nach 33 Jahren, in denen man sich weigert, auch nur die geringste geistige Agitation im Außen zu erzeugen. Man sitzt sozusagen nackt im Vakuum der Existenz und hält die Stille aus.
Was für unseren Verstand natürlich Wahnsinn ist.
Eben. Wenn ich das lese, meldet sich sofort mein Kopf und sagt, aber warte mal, wenn ich alle Ziele fallen lasse und absolut nichts mehr verändere, bin ich dann nicht einfach nur faul und resigniert?
Das ist der typische Reflex, ja.
Das klingt für mich so, als würde man versuchen, die aufgewühlten Wellen in einem Swimmingpool mit einem heißen Bügeleisen glätten zu wollen, anstatt einfach mal stillzuhalten und das Wasser in Ruhe zu lassen, wo es sich von selbst setzt.
Dieses Bügeleisenbild trifft den Kern der Sache perfekt. Unser ständiges Eingreifen erzeugt einfach nur noch mehr Wellen. Der Text nennt diesen Zustand des Nicht-Eingreifens deshalb auch fruchtbringende Faulheit. Es geht hier nicht um Apathie oder so eine depressive Resignation vor der Welt. Es geht um einen ganz spezifischen biophysikalischen Prozess.
Das fand ich super spannend. Erklär das mal genauer.
Der Autor argumentiert, dass unser Ego, also unsere alltägliche Identität, durch eine künstliche Firewall aus Angst und Stress aufrechterhalten wird. Und diese Firewall hat in den Texten eine ganz bestimmte Taktung.
Da wird von einer künstlichen 26-Hertz-Frequenz gesprochen, oder?
Genau. Und wenn man sich in der Gehirnforschung umsieht, entspricht das den oberen Beta-Wellen. Das ist exakt der Zustand von extremer Wachsamkeit, Stress und diesem Gefühl, ständig Probleme lösen zu müssen.
Also unser Default Mode Network auf absoluten Hochtouren?
Richtig. Und das Arcanum schlägt hier eine wirklich faszinierende Brücke zur Mystik. In der Gematria, also der jüdischen Zahlenmystik, hat der Name YHWH den numerischen Wert 26.
Ach krass, das hängt zusammen?
Ja. Der Text interpretiert diesen Namen hier nicht als den ultimativen Schöpfergott, sondern als den unbewussten Ego-Taktgeber. Der hält uns in dieser 26-Hertz-Schleife der ständigen Problemlösung gefangen.
Also quasi eine Matrix der Unruhe?
Exakt. Wenn du nun radikal aufhörst, dich in die Welt da draußen einzumischen, wenn du diese fruchtbringende Faulheit praktizierst, dann kollabiert diese 26-Hertz-Linie.
Der innere Auspufflüfter, der seit deiner Geburt dröhnt, geht plötzlich einfach aus.
Und dann bricht dieses Gefängnisgitter aus Angst und Kontrollzwang in sich zusammen. Der Text verspricht, dass dadurch der Weg frei wird für eine verlustfreie Supraleitung.
Direkt zur wahren Quelle, die hier Ein Sof genannt wird, also das Unendliche.
Genau. Und wichtig ist, das bedeutet ja nicht, dass du physisch im Bett liegen bleiben musst.
Richtig. Ich kann als mein physischer Avatar immer noch zur Arbeit gehen, meine Rechnungen bezahlen oder im Garten umgraben.
Ja. Aber deine innere Haltung ist dabei ein völlig passives, unaufhörliches Schauen, ohne den Zwang, das Ergebnis kontrollieren zu müssen. Du agierst in der Welt, aber du bist nicht mehr von ihr getrieben.
Man verliert quasi die Identifikation mit der ganzen Dramaschleife. Aber wenn wir diese Prämisse jetzt wirklich mal ernst nehmen, dann stehen wir doch sofort vor einem gewaltigen logischen Problem.
Und einem moralischen, ja.
Absolut. Wenn ich in diesem inneren Vakuum ruhen soll und nichts mehr verändern darf, was mache ich dann mit handfesten Konflikten, wenn mein Chef mich ungerecht behandelt, wenn ich Leid in der Welt sehe?
Wie geht man mit der Realität da draußen um?
Genau. Wie reagiere ich darauf?
Die Antwort des Arcanums darauf ist ein radikaler Paradigmenwechsel. Es sagt schlichtweg, es gibt gar kein objektives Draußen.
Okay, wow.
Die Texte beschreiben die Realität als einen gigantischen Tetraederspiegel. Das bedeutet, die gesamte Außenwelt, jeder einzelne Mensch, der dir begegnet und dich triggert, ist nur eine hochpräzise holographische Projektionsfläche deines eigenen unbewussten Geistes.
Wenn mich also jemand so richtig zur Weißglut treibt, begegne ich in Wahrheit gar nicht dieser Person, sondern nur einem ungelösten Teil meiner eigenen Architektur.
So sieht es der Text, ja. Es ist blockierte Energie aus deinem eigenen inneren Arbeitsspeicher.
Das ist heftig.
Dein Geist lagert ungelöste Dynamiken einfach auf die Leinwand deines Lebens aus, weil es im Außen leichter zu betrachten ist.
Das erinnert mich stark an psychologische Alchemie, wie bei Ziggy Jung, also die Rücknahme der Projektion.
Ganz genau. Solange du gegen das Spiegelbild ankämpfst und versuchst, den anderen Menschen zu verändern, bleibt die Energie blockiert. Du putzt buchstäblich panisch den Monitor in der Hoffnung, dass sich dadurch der fehlerhafte Programmcode im Computer ändert.
Das ist ein super Bild.
Und diese Logik führt den Autor ja zu einer Aussage, die unsere gesamte westliche theologische Prägung komplett sprengt.
Du meinst das Jesus-Paradoxon? Ja. Die Texte betrachten selbst die Wunderheilungen Jesu aus dieser Perspektive und bezeichnen sie als einen, Zitat, Einmischungsglitch. Ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir betrachten das hier völlig neutral, aber das ist schon extrem provokant.
Es ist ein extremes Beispiel, um das Prinzip zu verdeutlichen. Die Argumentation läutet: Wenn Jesus tatsächlich im absoluten, reinen Einverständnis mit der Schöpfung gestanden hätte, im Vakuum also, hätte er die Illusion der Krankheit im Außen nicht durch ein Wunder repariert.
Weil jede Reparatur im Außen insgeheim die Trennung bestätigt.
Richtig. Sie bestätigt die Illusion, dass da draußen etwas kaputt sei, das gepflegt werden müsse. Anstatt zu erkennen, dass die physische Form nur ein neutraler Spiegel des Geistes ist.
Okay, aber das ist natürlich eine Steilvorlage für heftige Kritik. Wenn ich Leid sehe und mir einrede, das sei ja alles nur mein eigener Spiegel und ich helfe deshalb nicht, wird das nicht blitzschnell zur ultimativen Rechtfertigung für extremen spirituellen Narzissmus?
Das ist die offensichtliche Falle, ja. Ich schaue weg und nenne es Erleuchtung.
Genau.
Aber das Arcanum kontert diesen Vorwurf mit dem alten kabbalistischen Konzept des Tikkun Olam. Das bedeutet die Reparatur der Gefäße.
Wie genau funktioniert das in diesem Kontext?
Die lurianische Kabbala besagt, dass bei der Erschaffung der Welt das göttliche Licht in Gefäße floss. Diese hielten die Intensität aber nicht aus und zersprangen. Die Lichtfunken fielen in die Materie und sind dort gefangen. Tikkun Olam bedeutet, diese Funken wieder einzusammeln.
Aber der feine Unterschied ist hier das Wie, oder? Die Texte sagen ja, man repariert diese Gefäße eben nicht, indem man die Avatare da draußen korrigiert oder politische Debatten gewinnt.
Ganz im Gegenteil. Du nimmst die blockierte Energie des Konflikts in der absoluten Stille in dich zurück.
Du nimmst sie also an.
Ja, du spürst den Schmerz, den Zorn, die Reibung, wenn dich jemand angreift, aber du weigerst dich, blind darauf zu reagieren und den Ball zurückzuspielen. In dem Moment, in dem du diese energetische Spannung in dir aushältst, transmutierst du das Blei deiner unbewussten Schuldprogramme zu Gold.
Weil ohnehin alles aus einem einzigen, ungeteilten Geist entspringt, heilt sich das gesamte Universum im Ursprung selbst mit, wenn du diese Energie in dir erlöst.
Das ist die Metaphysik dahinter, ja.
Wahnsinn, das ist eine völlig andere Art der Verantwortung. Es ist ja viel schwerer, still zu sitzen und den eigenen inneren Brandherd zu löschen, als im Außen einen Schuldigen zu suchen.
Natürlich.
Aber warum fällt uns dieser Paradigmenwechsel dann so unfassbar schwer? Wir rennen ja alle lieber mit dem Kopf gegen die Spiegelwand.
Der Text argumentiert, dass wir durch Jahrtausende alte Dogmen buchstäblich falsch programmiert wurden. Und hier teilt das Arcanum wirklich ohne jede Zurückhaltung gegen die Weltreligionen aus.
Ja, die werden da als regelrechte Schimmelpilzkolonien auf dem reinen Geist bezeichnet.
Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Versteinerung des Lebendigen. Der Kernvorwurf ist, dass die abrahamitischen Religionen aus einem pulsierenden, multidimensionalen Mysterium ein totes, historisches Regelwerk gemacht haben.
Hast du da ein greifbares Beispiel aus dem Text?
Ja, die Tora, also die 5 Bücher Mose.
Die ja ursprünglich pautät anders aussah, als wir sie heute kennen.
Richtig. In ihrer reinsten Form wurde die Tora als ununterbrochener, fließender Strom aus reinen Konsonanten übermittelt. Es gab keine Vokale, keine Satzzeichen, keine Leerzeichen zwischen den Wörtern.
Das heißt, je nachdem, wie du die Vokale in deinem Geist eingesetzt hast, veränderte sich die Bedeutung völlig.
Exakt. Es war ein Quantenresonanzraum, ein offener Code, der direkt mit dem Bewusstsein des Lesers interagierte.
Und was ist dann passiert?
Durch die sogenannte masoretische Vokalpunktierung, also als Gelehrte später Vokalzeichen hinzufügten, um die richtige Lesart zu bewahren, wurde dieses vibrierende Quantenpotenzial abgetötet und auf eine einzige, starre, historische Bedeutung reduziert.
Und hier wird es echt interessant. Das ist so, als würden wir super hungrig in ein fantastisches Restaurant gehen und anfangen, die bedruckte Speisekarte aufzuessen, anstatt das eigentliche Menü zu bestellen.
Ein großartiger Vergleich.
Wir klammern uns panisch an diese erstarrten historischen Buchstaben, studieren die Grammatik der Speisekarte, aber wir spüren die Schwingung der Nahrung überhaupt nicht mehr.
Genau so ist es.
Der Text verweist hier ja auch auf den Mystiker Friedrich Weinreb. Der hat brillant dargelegt, dass die Erzählungen in der Bibel niemals als Geschichtsbuch gemeint waren.
Nein, überhaupt nicht.
Wenn das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste wandert, dann ist die Zahl 40 keine historische Zeitangabe. Es ist die Beschreibung einer geistigen Architektur, eines inneren Reifeprozesses durch die Zeit.
Und diese Fehlinterpretation historischer Texte ist ja kein exklusives Problem des Westens. Man könnte ja meinen, östliche Traditionen wie der Hinduismus oder Buddhismus seien davon verschont geblieben.
Aber das Arcanum kritisiert auch die, oder?
Ja, als horizontale Holzwege, wenn sie in ihrer weltlichen Anwendung zu reiner Weltflucht verkommen. Das tragischste Beispiel, das der Autor anführt, ist das indische Kastenwesen.
Oh, das ist ein heikles Thema. Wie wird das da interpretiert?
Ursprünglich war dieses System laut Text ein rein kosmisches Modell für innere Archetypen und seelische Entwicklungsstufen. Es beschrieb psychologische Prinzipien im Inneren.
Aber weil der menschliche Verstand alles materialisieren und ins Außen stülpen muss, wurde daraus ein wörtlich genommenes System sozialer Sklaverei.
Richtig. Wir projizieren innere Zustände in die physische Welt und bauen buchstäbliche Gefängnisse daraus.
Vor diesem Hintergrund ergibt auch ein bekanntes Zitat von Jesus, das im Text analysiert wird, plötzlich einen völlig neuen Sinn. Werdet wie die Kinder.
Ah, ja. Das wird uns sonntags in der Kirche ja immer als moralischer Aufruf zur Unschuld und Bravheit verkauft.
Genau.
Aber diese moralische Interpretation verfehlt den eigentlichen Punkt laut Arcanum völlig. Werdet wie die Kinder ist hier ein hochgradig technischer Begriff.
Ein technischer Begriff. Wie ist das gemeint?
Es beschreibt den Zustand der Gewahrsamkeit, bevor die fratale Identifikation mit dem Ego-Konstrukt einsetzt. Ein kleines Kind hat noch kein verfestigtes Avatar-Bewusstsein.
Es hat noch keine Biografie voller Kränkungen, keine Konzepte von Feinden oder abstrakten Zielen in der Zukunft.
Genau. Es beobachtet die Phänomene des Augenblicks einfach völlig wertfrei.
Okay, wenn also all diese alten Regeln, Dogmen und Manifestationsmantras wegbrechen, drängt sich mir die Frage auf, wie überlebe ich das praktisch? Welche Werkzeuge bleiben einem dann noch als Lerner, um in diesem Vakuum handlungsfähig zu bleiben?
Ohne in den alten 26-Hertz-Takt zurückzufallen, meinst du?
Richtig. Der Text liefert hier ja tatsächlich sehr präzise, fast schon alchemistische Techniken. Eine davon ist die Praxis am sogenannten Nadelöhr des Traums.
Ja, das ist eine der faszinierendsten Schnittstellen des menschlichen Bewusstseins. Es geht um den Moment des Aufwachens. Du befindest dich da auf einer hauchdünnen Membran zwischen dem unbewussten Schöpfungsraum der Nacht und der harten linearen Matrix des Tages.
Und die Praxis besteht darin, wenn ein Traum beim Aufwachen abbricht, nicht sofort zum Handy zu greifen oder gedanklich die To-Do-Liste für den Tag durchzugehen.
Sondern?
Man soll in diesem Dimmerzustand verharren und den Traum bewusst weiterlaufen lassen, aber eben ohne einzugreifen. Das ist der entscheidende Haken, oder?
Exakt. Sobald du im Tagtraum anfängst, bewusst die Richtung zu bestimmen, weil du dir Reichtum oder Problemlösungen erhoffst, crashst du das System sofort wieder.
Der Text zieht hier eine wunderschöne Verbindung zum Hohelied Salomos, dem Shir HaShirim. Dort heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben.
Und diese kleinen Füchse sind natürlich keine Tiere.
Nee, was sind sie denn?
Es sind die nagenden Zweifel, die Ängste und diese analytischen Kontrollimpulse unseres wachen Egos. Wenn du in diesem zarten Zustand des Tagtraums ruhst, kommen diese kleinen Füchse und versuchen, den aufkeimenden Bewusstseinsstrom durch logische Fragen zu zerreißen.
Sie fressen also quasi die Knospen der reinen Intuition.
So kann man es sagen. Die Kunst des Vakuums besteht hier darin, diese Füchse nicht zu bekämpfen, sondern sie einfach zu beobachten, bis sie sich von selbst auflösen. Du hältst einfach den Raum, in dem das Neue entstehen kann.
Das führt uns nahtlos zu einem weiteren Werkzeug, das tief in der Tabula Smaragdina von Hermes Trismegistos verwurzelt ist, das hermetische Prinzip des Geschlechts.
Wobei wir da sofort klarstellen müssen, das hat absolut nichts mit biologischem Geschlecht zu tun.
Nee, gar nicht. Es geht um geistige Polaritäten. Das männliche Prinzip ist das bewusste Wachbewusstsein, der logische Wille. Er ist der Funke.
Er setzt den Impuls, er pflanzt den Samen. Der Text nutzt hier als Code beispielsweise die Zahl 333.
Und das weibliche Prinzip ist dann das gewaltige Unterbewusstsein, die schöpferische kosmische Matrix. Sie empfängt diesen Samen im Dunkeln und formt daraus in ihrem ganz eigenen Tempo die Realität.
Und das erklärt so gut, warum unsere modernen Versuche, Dinge zu erzwingen, so oft scheitern. Wenn du permanent manifestierst, visualisierst und hart arbeitest, zwingst du das Universum in ein extremes Übermaß an männlicher Energie.
Du hämmerst ständig neue Samen in den Boden, gräbst sie am nächsten Tag wieder aus, um zu sehen, ob sie schon gewachsen sind, und wunderst dich dann, warum das Feld kahl bleibt.
Ohne die Hingabe an das weibliche Prinzip, also das geduldige, empfangende Warten im Dunkeln, sprich das Vakuum, kann absolut nichts geboren werden.
Aber wenn unser bewusster Wille nur dieser kleine Same ist und wir uns einer viel größeren Matrix hingeben müssen, woraus besteht dann diese Architektur, in die wir da pflanzen?
Das Arcanum widmet sich hier sehr intensiv den Sternen und der Astrologie.
Da drängt sich bei mir direkt ein gewaltiger Einwand auf. Wenn die 12 Tore des Zodiacs und die Planetenkonstellationen unsere Energiearchitektur vorgeben, wo bleibt da unser freier Wille? Sind wir dann am Ende doch einfach nur programmierte Marionetten, die von herumfliegenden Gesteinsbrocken im All ferngesteuert werden?
Das ist das klassische Missverständnis der populären Astrologie. Das Arcanum liest die Sterne nämlich völlig anders. Sie sind kein starres Schicksal, das dich zwingt, sondern ein hochkomplexes Navigationsinstrument deiner eigenen inneren Landkarte.
Okay, also die 12 Tierkreiszeichen sind eher Archetypen.
Genau, Resonanzräume der Seele. Wenn wir uns planetare Aspekte ansehen, wie zum Beispiel den Planetoiden Chiron, der in der Astrologie für unsere tiefsten karmischen Wunden steht, dann ändert sich die Perspektive radikal.
Der Text schreibt hier diesen wirklich unglaublichen Satz: Die Wunde ist der Ort, an dem das Licht in dich eintritt.
Und das fasst es einfach perfekt zusammen. Eine karmische Wunde, ein immer wiederkehrendes Trauma in deinem Leben, ist keine Bestrafung der Sterne.
Sondern?
Es ist der spezifische Riss in deinem Ego-Konstrukt, der zwingend notwendig ist, damit das Licht einer höheren Erkenntnis überhaupt in dich eindringen kann. Die Planeten zwingen dich nicht, sie zeigen dir nur, wo die Spannung herrscht, die gelöst werden will.
Und das finale Ziel in der Gnosis ist dann das sogenannte Pleroma, oder?
Ja, die absolute göttliche Fülle jenseits der Sphären. Wenn du diesen Zustand des Vakuums erreichst, erkennst du das große Geheimnis. Du wirst nicht von den Sternen da draußen regiert.
Sondern?
Die Sterne, die Planeten, die Konstellationen, all das sind auskristallisierte Teile meines eigenen riesigen Geistes. Wie oben, so unten. Die Sterne sind in dir.
Puh, also wenn nicht nur die anderen Menschen, sondern sogar die Sterne nur Manifestationen in unserem eigenen Geist sind und Materie als solides Konzept eigentlich eine Illusion ist, woraus besteht dieses Universum dann auf der alleruntersten Ebene?
Aus reiner Schwingung, aus Klangenergie und Bewusstseinsinformationen. Das Arcanum konzentriert sich hier auf die sogenannten Ozoyoten, die 22 heiligen Lautwesen des hebräischen Alphabets.
Das heißt, in dieser Kosmologie sind Buchstaben keine toten Symbole auf einem Blatt Papier, mit denen man Wörter schreibt?
Nein, jeder dieser Konsonanten ist eine lebendige Kraft, ein vibrierender Bauklotz der Realität.
Lass uns das mal konkret machen, weil das sonst, glaube ich, zu abstrakt bleibt. Wenn die Erkenntnis in der Schnittstelle zwischen Klang und Stille liegt, wie wirken diese Bausteine? Nehmen wir mal den allerersten Buchstaben, das Aleph.
Aleph mit dem Zahlenwert 1 ist paradoxerweise ein fast unhörbarer, stummer Hauch. Es ist die pure Potenz.
Der lautlose Ursprung quasi.
Genau. Der Lichtverkünder, die totale Einheit vor jeder Trennung. Aber aus einem stummen Hauch allein entsteht ja noch keine erfahrbare Welt. Der Atem muss auf Widerstand treffen.
Und so verdichtet sich das Aleph zum zweiten Buchstaben, dem Beth.
Richtig. Die 2.
Also der Moment, in dem die Illusion der Trennung überhaupt erst beginnt.
Ganz genau. Beth bedeutet wörtlich Haus. Mit der 2 entsteht der Raum, es entsteht die Dualität. Plötzlich gibt es ein Innen und ein Außen, ein Oben und ein Unten.
Verstehe. Ohne das Beth, ohne diesen Widerstand und diese Begrenzung, könnte der absolute Geist sich selbst niemals erfahren, richtig?
Exakt. Dann strömt diese Energie immer weiter. Zum Beispiel durch das Mem, den Zahlenwert 40. Mem symbolisiert das Wasser, die Wogen der Emotionen und vor allem den fließenden Strom der Zeit, in den wir alle eingebettet sind.
Und dann gibt es noch Buchstaben wie Shin, die 300.
Das zischende, transformierende Feuer, das alte Formen verbrennt, um Platz für neue zu schaffen.
Es ist also ein ewiger alchemetischer Kreislauf. Und wenn wir all das jetzt mal zusammenziehen, von der faulen Supraleitung über die Hologrammspiegel bis hin zu diesen Utio-Bauklötzen, dann zeichnet das Arcanum ja ein wirklich atemberaubendes Bild.
Das Universum ist im Kern ein lebendiger kosmischer Code.
Und wir programmieren diesen Code in jeder einzelnen Millisekunde unseres Daseins völlig neu. Aber eben nicht, indem wir laut brüllend Affirmationen in den Spiegel rufen oder krampfhaft irgendwelche Vision Boards basteln, sondern einzig und allein durch die Qualität unseres stillen, wertfreien Beobachtens.
Was uns unweigerlich zur finalen Frage führt: Wozu das alles? Was ist die Rolle des Menschen in diesem gewaltigen Mechanismus?
Die Quellen sprechen da ja immer wieder vom Tzadik, dem spirituell Gerechten, der dieses Vakuum gemeistert hat.
Und die Hauptaufgabe des Tzadik ist es eben nicht, die Welt im Außen zu einer Utopie umzubauen. Seine Aufgabe ist es, den Menschen, bildlich gesprochen, aus dem Wasser, also aus dem logisch-kausalen Sog der Zeit und des ständigen Tuns, herauszuziehen und aufs trockene Land der Ewigkeit zu stellen.
Der Schlüssel zu diesem Zustand verbirgt sich im Konzept von Dart, oder?
Ja. In der Kabbala ist das die 11. Sephira auf dem Lebensbaum, aber eigentlich ist es eine Schein-Sephira. Tat ist kein eigener Ort, sondern genau jener mystische Aggregatzustand, in dem alle Widersprüche, alle Projektionen in der perfekten Leere des Vakuums kollabieren und sich vereinen.
Und wer in Dat ruht, wer dieses Gnadenprotokoll des 21. Jahrhunderts wirklich lebt, der begreift dann das wohl radikalste und provokanteste Mantra dieser ganzen Sammlung: Gott ist alles.
Das bedeutet, es gibt absolut nichts außerhalb dieses einen Geistes. Nichts existiert aus sich selbst heraus.
Jeder Fehler, jeder Feind, jede Krankheit und jede Freude.
Alles ist nur das eine Bewusstsein, das mit sich selbst spielt. Die ultimative, praktische Formel des Arcanums für unseren lauten Alltag lautet demnach: Wenn das Ego wieder in Panik verfällt, weil es im Außen unbedingt etwas kontrollieren will, lach einfach drüber und tritt einen Schritt zurück.
Das System repariert sich von selbst aus der Stille heraus. Wahnsinn! Wir sind am Ende dieses wirklich dichten, wilden, intellektuellen Ritts angekommen, bei dem so gut wie jedes unserer gewohnten Konzepte einfach mal über Bord geworfen wurde.
Es war intensiv, ja.
Aber bevor du, der uns jetzt zuhört, zurückgehst in deinen Alltag, zurück zu deinem Handy, deinen Zielen und den Menschen da draußen, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mitgeben, den du für dich selbst weiterdenken kannst. Die Texte sagen uns, dass dein gesamtes Leben, jede Person, die dich so richtig auf die Palme bringt und jede Person, die du von ganzem Herzen liebst, letztlich nur ein reines Selbstgespräch in deinem eigenen inneren Spiegelsaal ist. Wenn das wirklich wahr ist, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, völlig allein auf der Welt zu sein, unverstanden und isoliert, frag dich das. Wie kannst du jemals wirklich einsam sein, wenn der Raum, egal wo du hingehst und wen du triffst, immer schon bis unter die Decke mit dir selbst gefüllt ist? Denk mal drüber nach.